Ich lese aus Kolosser 3, die Verse 12 bis 17. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allen ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Friede, der von Christus kommt, eure Herzen regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen. Und seid dankbar. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es in seinem ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Doch alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn dem Vater danken.
Was für eine wunderschöne Lebenshaltung, die der Apostel Paulus hier beschreibt. Bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung. Stellen Sie sich das mal vor beim Aldi an der Kasse. Wenn da gedrängelt wird, mein Toilettenpapier, barmherzige Zuneigung. Nehmen Sie ruhig die letzte Rolle. Ich habe heute Schnitzel. Barmherzige Zuneigung. Oder Güte, Demut, Milde und Geduld. Was für eine wunderschöne Lebenshaltung. Glauben Sie, dass die Grundeinstellung, die man hat, auch das gesamte Leben beeinflussen kann? Haben Sie das schon mal gemerkt, je nachdem, wie man in einen Tag reingeht oder wie auch die Lebensgrundhaltung ist, das beeinflusst total? Grundhaltungen haben einen starken Einfluss auf unser Leben. Wer immer sofort das Negative sucht, der findet es auch. Wer immer sofort den Fehler beim anderen sucht, der findet nicht nur den, sondern auch noch 20 Fehler obendrein. Grundhaltungen haben einen starken Einfluss. Und genau so, wer mit ein bisschen mehr Freundlichkeit, mit ein bisschen mehr Güte oder Gutmütigkeit unterwegs ist, das beeinflusst auch die zwischenmenschliche Beziehung, das Miteinander, aber auch den eigenen Tag. Und an einem Sonntagmorgen im Gottesdienst gefragt, mit welcher Grundhaltung begegnet Gott uns Menschen? Der Gott, der aus höchster Höhe wie ein Polizist auf die Erde guckt und schaut, ob wir auch alle die Maske aufhaben oder uns alle anständig benehmen, ist das Gottes Grundhaltung? Der Gott, der knallhart richtet und rechtet? Mit welcher Grundhaltung begegnet uns Gott und begegnet Gott seinen Menschen? Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe mit dem Titel Von oben betrachtet, gewissermaßen die Sicht Gottes auf uns. Texte aus dem Johannesevangelium und heute ein Abschnitt, der die Grundhaltung Gottes zu uns Menschen deutlich macht. Ich lese aus Johannes 8 die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg, doch schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann, sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte: Gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erster den Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte: Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Eine herrliche Geschichte mitten in der Kirche. Da ist das fromme Volk zusammen, mitten im Tempel der damaligen Zeit. Und Jesus wollte eigentlich das Volk unterweisen, sie lehren, ihnen vom Himmel erzählen, aber dazu kommt es gar nicht so richtig. Denn schon taucht da eine ganze Gruppe auf und sie haben jemanden bei sich. Mit dem Finger auf andere Leute zeigen, scheint für manche ein gutes Hobby, ein super Sport zu sein. Guckt mal, sie ist schuldig. Guckt mal, was er wieder gemacht hat. Erwischt und jetzt geht die Hetzjagd los. Und jeder hat was zu sagen und jedem fällt etwas ein und es wird geklagt und beschuldigt, geschmutzt und getratscht. Interessant finde ich immer wieder, dass man auf der Suche nach Schuldigen ganz oft an den Lösungen vorbeiläuft. Da brauchen wir nicht zurückzugehen in den Tempel in Jerusalem, da können wir in unsere Gesellschaft schauen. Ständig geht es um die Frage, wer hat Schuld, wer hat dies versäumt, wer hat hier den falschen Erlass erlassen und wer hat vielleicht vergessen, einen Erlass zu erlassen. Und warum lassen wir das nicht alles? Aber es wird nicht nach Lösungen gesucht, sondern ganz oft nach Schuldigen. Wer hat denn schon wieder und warum hast du nicht? Ein typisch einleitender Satz von jemandem, der gut darin ist, die Fehler bei anderen zu suchen. Hab ich's doch gleich gewusst. Typisch sie, typisch er. Aber überall da, wo wir Schuldige suchen, lösen wir ganz oft das Problem nicht. Dass das Leben besser wird, dass das Miteinander besser wird. Da, wo Liebe fehlt, hilft es nicht, die Schuldige oder den Schuldigen auszumachen. Da hilft es, gemeinsam nach Liebe zu greifen und nach Liebe zu suchen. Auf der Suche nach Schuldigen waren diese Leute fündig geworden. Und sie zerren eine Frau in den Tempel, um sie anzuklagen. Spannende Frage am Rande. Ehebruch, geht das eigentlich alleine? Wo ist denn der Mann, mit dem sie eingebrochen ist? Irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht, wenn man genau hinschaut. Die Frau wird als Schuldige in den Tempel gezerrt, aber wo ist denn der Mann, mit dem sie sportlich unterwegs war? Von dem lesen und hören wir nichts. Aber auf die Frau wird mit Fingern gezeigt. Und dann erklärt uns der Evangelist Johannes, das tun sie, um Jesus eine Falle zu stellen. Aha, also es geht gar nicht darum, etwas besser zu machen, eine Ehe zu retten, Liebe zu erhalten, Menschen zusammenzuführen. Es geht darum, jemanden dumm und schuldig dastehen zu lassen. Die Frau, aber noch besser Gott selber, Jesus. Dem stellen wir eine Falle und jetzt muss der immer von Liebe und Güte redet, Farbe bekennen. Denn im Gesetz Mose steht ja, auf Ehebruch steht eine harte Strafe. Auf der Suche nach Schuldigen suchen auch diese Leute nicht nach Lösungen, sondern sie wollen die Menschen, die sie nicht mögen oder den Jesus, den sie nicht verstehen, dumm dastehen lassen. In blinder Rechthaberei geht es uns oft nicht um das Gute. Da sind viele Menschen heute nicht anders als die Menschen damals. Man möchte Recht haben, so steht es geschrieben, so haben wir es immer gemacht. Und dann wird geeifert und dann wird gehetzt und dann werden Beispiele herangeführt und manchmal werden auch Leute in die Mitte gezerrt, nur um zu beweisen, hier läuft doch was falsch. In blinder Rechthaberei geht es oft nicht um das Gute. nicht um das Gute, wie Leben gelingt, wie Familie gelingt, wie Kirche gelingt, wie der Job besser wird, wie wir es miteinander aushalten im Büro, am Arbeitsplatz, wie wir es miteinander aushalten in dieser Zeit, die so kompliziert und schwierig geworden ist, mit Abstand und Masken und all diesen Dingen. In blinder Rechthaberei geht es oft nicht um das Gute, sondern nur darum, Recht zu haben und andere schuldig dastehen zu lassen. Und auch hier in dieser Geschichte, blinder Eifer lenkt vom eigenen Leben ab. Da zerren sie die Frau in die Mitte, haben aber den Mann außen vor gelassen. Das ist ja fast schon Beihilfe zum Ehebruchflucht. Der konnte türmen, aber die Frau wird gezerrt. Mindestens das haben sie falsch gemacht. Und vielleicht noch viele andere Dinge. Blinder Eifer lenkt vom eigenen Leben ab. Da, wo ich die Schuld bei anderen suche. In der Regierung oder bei den Leuten, die mir gerade komisch kommen. Oder selbst bei denen in meinem engsten Umfeld. Lenke ich von meinem eigenen Leben ab. Wenn ich mit dem Finger auf anderen zeige, lenke ich von mir ab und zeige von mir weg. Dabei ist mein Leben genauso hilfsbedürftig und genauso von Fehlern behaftet wie das Leben der anderen. Mit dem Finger auf anderen zeigen führt in der Regel nicht zu Lösungen. Zweiter Gedanke, ein Fingerzeig Gottes. Ich mag diese Beschreibung in dieser Geschichte und ich stelle mir das immer bildlich vor. Alle rennen da in den Tempel rein, ziehen die Frau hinter sich her, diese arme Frau, wollen sie in die Mitte stellen, wollen sie bloßstellen. Und Jesus, komplett cool, lässt sich von dieser Aufregung überhaupt nicht anstecken. Er beugt sich vor, vielleicht kniet er sich sogar nieder und fängt an, im Staub zu malen. Damit möchte er nicht zeigen, dass der Putzdienst diese Woche nicht funktioniert hat, sondern er möchte einfach von all dem etwas ablenken. Jesus bleibt ruhig. Da, wo alle aufgeregt sind, da, wo alle rufen, schuldig, hier muss was passieren, da bleibt Jesus vollkommen ruhig und besinnt sich aufs Wesentliche. Ich finde das einen herrlichen Gedanken, dass Gott nicht mit Fingern zeigt, dass er mit Menschen und ihren Fehlern umgehen kann, dass Gott offensichtlich eine andere Antwortmöglichkeit hat auf das, was wir falsch machen, als die Menschen drumherum. Jesus bleibt cool, er kann mit Menschen und mit ihren Fehlern umgehen. Das ist nichts, was ihn nervös macht, das ist nichts, was ihn umhaut, das ist er gewohnt spätestens seit Adam und Eva. Und Jesus lässt sich nicht auf die Anklage der anderen ein, sondern er schreibt in den Staub. Müssen Sie mal ausprobieren, wenn irgendwo wieder Leute kommen, vielleicht so ein kleiner Verkehrsunfall, alle schreien durcheinander, der hat mir die Vorfahrt genommen, knien sich auf den Boden und malen so ein bisschen, mal gucken, was dann passiert. Bei Jesus hat es funktioniert. Er beugt sich und schreibt in den Staub. Was hat er wohl geschrieben? Darüber wird immer wieder gerätselt. Was hat er da wohl geschrieben? Hat er überhaupt geschrieben oder hat er gemalt? Nun gut, wir sind im Tempel. Vielleicht hat er Bibelstellen aufgeschrieben. Vielleicht hat er geschrieben Jeremia 17, Vers 13. Die Namen derer, die sich von Gott abgewendet haben, werden in den Staub geschrieben. Ich weiß nicht, ob er das geschrieben hat, aber hätte ich eine coole Nummer gefunden an der Stelle. Dann hätte er so alle der Reihe nach die Namen so aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob er das geschrieben hat. Vielleicht hat er auch 2. Mose 23, 1 da in den Staub geschrieben. Wer zu Meineid beiträgt und einem Zeugen deckt, ist auch schuldig. Dann wäre vielleicht den einen oder anderen angefallen, Moment mal, beim Ehebruch vorhin, waren die nicht zu zweit da im Bett? Ich habe ja nicht durchgezählt, aber ich glaube, da war noch jemand. Jesus lässt sich nicht auf die Anklage ein, sondern er schreibt in den Staub. Vielleicht schreibt er noch viele andere Dinge. Die Leute sind erst irritiert, lassen sich aber in ihrer Sturheit von all dem nicht abbringen, mosern weiter und Jesus schreibt weiter. Vielleicht schreibt er noch ein paar Bibelstellen auf. Vielleicht schreibt er noch ein paar Dinge. Jedenfalls irgendwann kapieren es einige. Übrigens spannend, dass es die Ältesten sind. Also wirklich die an Jahren Ältesten, die als erstes merken, irgendwas läuft hier falsch. Stimmt ja. Ich bin ja mit meinem Leben auch in einem Unrechtszusammenhang. Auch ich habe ja Schuld in meinem Leben. Auch bei mir läuft es ja nicht rund. Auch ich bin ja hier und da und dort eingebrochen, eingeknickt, habe versagt, habe hier und da Fehler gemacht zwischen Himmel und Erde. Den eigenen Schuldzusammenhang entdecken hilft zur Umkehr. So geht's den Leuten. Einer nach dem anderen geht zurück, weil sie merken, hier geht es nicht nur um diese Frau, hier geht es auch um mich, hier geht es auch um mein Leben, hier geht es um das, wie ich glaube, lebe, liebe, wie ich denke, wie ich mit Gott und Menschen umgehe, wie ich mit mir selber umgehe. Und da werden die Schreier und Beschimpfer, die Ankläger, die Zerrer und Schmutzbeschmeißer leiser, vorsichtiger und ruhiger. So schief, wie die Leute es angefangen haben, so viel Achtung habe ich an dieser Stelle vor ihnen. Sie kehren ein, sie kehren um. Sie begreifen, dass irgendwas auch mit ihnen nicht stimmt. Und sie gehen leise an die Seite. Fingerzeig Gottes. Nicht Rechthaberei und Anklage. Nicht Schuldzerrerei und Schmutzbewerferei führen zu einem echt guten Leben, sondern Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit. Das befreit zum Leben. Ihr Lieben, so geht Gott mit uns um. Gott hat keine Liste, wo er alles aufschreibt und uns ständig und jeden Tag vorrechnet. Ja, er redet mit uns über das, was falsch läuft. Aber mit dem Gedanken, zur Besserung zu helfen, zum Guten zu helfen. Er vergibt, er ist gnädig, er ist barmherzig. Das befreit zum Leben. Und das haben Menschen zu allen Zeiten besungen. Amazing Grace, wunderbare Gnade, dass Gott eben nicht mit mir umgeht wie diese Menschen hier im Tempel. Das ist eine wunderbare Sache, dass Gott in seiner Liebe mir begegnet, dass er mir die Fenster öffnet, da wo sie an anderen Stellen zugehen, dass er mir einen Weg ins Leben zeigt und nicht meine Schuld und meine Fehler zu Stolpersteinen meines Lebens werden lässt. Nicht Rechthaberei und Anklage, sondern Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit befreien zum Leben. So begegnet uns Gott und so lädt Gott uns ein, das anzunehmen. Seine Vergebung, seine Barmherzigkeit und uns dann auch davon anstecken zu lassen. Ich komme zum dritten Gedanken, klärende Barmherzigkeit. Nach und nach sind alle weggegangen. Der Text beschreibt so schön, auf einmal war diese Frau mit Jesus allein. Können wir das Bild mal einen Augenblick auf uns wirken lassen? Eben noch rausgezerrt, an den Pranger gestellt, angebrüllt, angeklagt und angeschrien und jetzt mit Jesus allein. Das ist himmlisch. Das ist wirklich himmlisch. Das ist das, was ich vielen Menschen und auch vielen von uns hier und heute gönne, ab und zu mal mit Jesus allein zu sein. Die Schreier sind draußen. Das Geschrei ist verstummt. Alle Klage und Anklage hat keinen Halt mehr. Mit Jesus allein. Und jetzt spricht Jesus mit dieser Frau. Spannend ist, dass Jesus nicht alles unter den Teppich kehrt. kein Satz von, tja, Frau, jetzt sind sie weg, ne? Die mit ihrer alten Moral, aber wir zwei wissen ja, es hat eine neue Zeit begonnen. Da ist das alles nicht mehr so schlimm. Da darf man endlich alles machen, wozu man Spaß hat. Solche Gedanken kommen von Jesus nicht. Ja, da ist was schiefgegangen im Leben dieser Frau. Da ist was schiefgegangen im Leben dieser Frau, wie auch im Leben vieler Menschen. Eigentlich wie im Leben aller Menschen. Und genau darüber spricht Jesus mit dieser Frau. Es können Dinge schiefgehen. Du kannst falsch liegen. Wir sind als Menschen alle in einen Schuld- und Unrechtszusammenhang hineingezogen. Aber ich befreie dich. Ich vergebe dir. Ich klage dich nicht an, sondern mache dir den Weg frei für einen neuen Lebensabschnitt. Jesus redet die Schuld nicht klein. Er macht nicht alles gleich, alles nicht so schlimm, wie wir das vielleicht in vielen Gesellschaften heutzutage erleben. Nein, er spricht durchaus auch davon, dass hier Schuld passiert ist. Aber genauso viel und so wenig Schuld wie im Leben aller anderen auch. Und er macht deutlich, dass Gott Menschen nicht schuldig stehen lassen möchte, sondern dass er jeden Menschen zum Leben befreien möchte. Das ist die Gnade Gottes, die zum Leben befreit, weil wir endlich ehrlich und authentisch sein können. Normalerweise versucht man ja, sein Gesicht zu wahren. Und das macht man am besten, indem man eine Maske trägt. Also nicht so eine, sondern man lächelt freundlich, wenn man im Hinterkopf doch hat, du Holzkopf oder so. Man ist ganz nett und hat eine Maske aufgesetzt und eigentlich hat man ganz andere Gedanken im Herzen. Wir tragen Masken und wir reden nicht über das, was wir falsch gemacht haben. Ja, das war nur weil und ich wäre ja pünktlich gekommen, nur die U-Bahn, die fuhr jetzt wieder nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich sie hätte brauchen können. Das ist so einfach, die eigene Verantwortung immer wegzuschieben. Weil dieses Leben oft so ungnädig und unbarmherzig ist. Aber da, wo Gnade ist, da, wo Liebe ist, da, wo Barmherzigkeit ist, da kann ich endlich ehrlich werden. Muss meine Fehler nicht unter den Teppich kehren, muss nicht tun, als wäre ich größer, besser, schöner, als ich wirklich bin, sondern darf ehrlich und authentisch sein. Denn Gott geht mit mir gnädig, barmherzig und liebevoll um. Gnade befreit, weil ich ehrlich und authentisch leben kann und Gnade befreit, weil sie die Fehler ernst nimmt. Nicht unter den Teppich kehrt und ich muss sehen, wie ich damit klarkomme, sondern Gnade nimmt Fehler ernst und dann weg. Jesus nimmt unsere Fehler mit ans Kreuz, nimmt sie mit in den Tod. Befreit uns von all dem. Deswegen darf ich ihm die Fehler, die Sünde, die Schuld in seine Hände legen. Und? Jesus sagt dieser Frau, ich klage dich nicht an. Und nun, guck mal, was aus dir noch alles werden kann. Nun guck mal, was du jetzt mit deinem Leben anfangen möchtest. Und hör auf, weiter die gleichen alten Fehler zu begehen. Barmherzigkeit ist die Chance zum Neuanfang. Barmherzigkeit ist nicht die Kuscheldecke, wo wir alle schlechten Angewohnheiten und alle Fehler drunter decken und dann immer so weitermachen können, sondern Barmherzigkeit sagt, ja, ich habe deinen Fehler gesehen und jetzt werden wir miteinander gucken, dass wir das besser hinkriegen. Ich will dir helfen. Deine Liebe soll dich beflügeln, sagt Jesus. Meine Liebe soll dir die Kraft geben, soll dich stärken und soll dir helfen, die Dinge anders und besser zu machen. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht die Kuscheldecke, wo es dann irgendwann drunter anfängt zu miefen, weil wir darunter all unser Zeug verstecken, sondern die Barmherzigkeit Gottes vergibt und hilft zu einem Neuanfang. und zu einem Neuanfang und zu einem Neuanfang. Die Barmherzigkeit Gottes hat kein Ende, aber sie hat das Ziel, dass wir neu anfangen und da, wo es schief läuft, neu anfangen mit seiner Hilfe und mit seiner Gnade. Fast Amen. Ich möchte auch heute wieder einige Gedanken mit auf den Weg geben. Wir haben über Barmherzigkeit gesprochen und gehört und über Grundhaltungen. Was ist meine Grundhaltung? Hart gegen mich und weich gegen andere oder umgekehrt? Welche Grundhaltung schreibe ich Gott zu? Ist mir klar, dass auch ich ein Teil eines Schuldzusammenhangs bin? Dass auch in meinem Leben Dinge schieflaufen. Und wie gehe ich mit Fehlern um? Gehe ich unterschiedlich mit meinen Fehlern und den Fehlern anderer um? Wie wirkt sich die befreiende Barmherzigkeit Jesu in meinem Leben aus? Und bitte nie vergessen, Gottes Idee ist nicht, Menschen fertig zu machen, sondern seine Idee ist, uns Menschen zum Leben zu befreien. Amen.
Gott, du bist anders, anders als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich nicht berechnen, einordnen, gebrauchen, unterbringen, aussuchen, vergleichen, wählen, beweisen durch uns Menschen. Gott, du bist anders, anders als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich verachten, verlachen, verleugnen, verfolgen, verdrängen, vergessen, verfluchen, verlassen durch uns Menschen. Gott, du bist anders, anders als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich hören, suchen, finden, fragen, loben, bitten, lieben durch uns Menschen.